Verfolgt ja Alben, wenn ich da bin, was ist neu erschienen in die Südtiroler Verlage, was schreiben die Südtiroler Autorinnen und Autoren. Und ich bin eigentlich allem überrascht, welche Vielfalt und welche Themen in so einem kleinen Land allem wieder gefunden werden. Ich habe ein Theaterstück geschrieben in der Oberschulzeit, mit dem wir noch sogar auf Ungarn-Tournee gekannt haben. Ja, sehr interessant, vor allem weil es ein Anlass gibt so zur Selbstreflexion.
Zu Wirtschaftsthemen kam Journalist und Medienmanager Stefan Mayer durch Zufall. Heute weiß er, dass es beim Thema Wirtschaft nicht immer nur um Zahlen geht, sondern vor allem um Menschen. Am liebsten erzählt er Geschichten über Menschen, die innovativ sind und etwas bewegen. Solchen Menschen begegnet er auch im Startup-Podcast der Schweizer Handelszeitung. Und noch ein Thema hat es ihm angetan, wie Frauen in den Medien eine stärkere Stimme bekommen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südstern Connect. Hoi Stefan.
Hallo Verena.
Stefan, du bist gerade mit dem Flieger aus Berlin gelandet, da in Bozen. Du arbeitest ja als Journalist in der Schweiz. Kommst du mit deiner Arbeit viel herum?
Ja, vor allem die letzten Wochen und Monate ziemlich viel, weil wir das Ziel haben, das Equal Voice Projekt in andere Länder zu bringen, in andere Redaktionen. Und deswegen war ich jetzt auch in Berlin, weil Equal Voice bei Axel Springer eingeführt worden ist. Und der Prozess braucht allem relativ viel Betreuung, bis technisch da alles ein bisschen auf Schiene ist. Und dann starten ja gleich schon die Diskussionen in die Redaktionen. Was soll das Tool? Was bringt das Tool? Und welches Ziel wird damit verfolgt? Und da braucht es allem relativ viel vor Ort Arbeit. Und die ist in den letzten Tagen auch passiert in Berlin. Und ja, es wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich viele weitere solche Reisen geben.
Ja, Stefan, du sprichst mit Equal Voice ein Projekt an, das die Itzen schon eine ganze Weile begleitet. Du hast jetzt schon ein paar Infos genannt. Jetzt, wenn jemand gar keine Ahnung hat, was das Equal Voice eigentlich ist, da klären Sie mal ein bisschen, was es mit der KI-Technologie auf sich hat und warum die irgendwas mit Frauen zu tun hat.
Genau, Equal Voice ist im Grunde eine KI-Software, die in jedem Artikel von einem Medienhaus auszählt, wie viele Männer und wie viele Frauen kommen darin vor. Und das hat vor 4 Jahren inzwischen schon gestartet in Zürich beim Ringier Medienhaus. Und inzwischen seien 32 Medien in ganz Europa, was die Technologie einsetzen. Und unser Ziel ist eigentlich, dass man wie so ein Diversity-KPI in redaktionellen Alltag bringen. Und soweit ich weiß, ist es eine von den ersten. Es gibt ein ähnliches Projekt bei der BBC, aber haben wir alles von Hand ausgezählt mit Excel-Listen. Bei Equal Voice läuft das alles automatisiert ab, mit Hilfe von KI und wird sozusagen in die Prozesse, in die redaktionellen Prozesse integriert. Und wie du es richtig sagst, das begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren. Und jetzt hoffen wir, dass wir die nächste Stufe mit dem Projekt erreichen.
Das Projekt bedeutet ja, dass es um Online-Journalismus geht, oder? Also alles, was online irgendwie abgebildet werden kann.
Inzwischen nicht mehr allein online, sondern wir können inzwischen auch Printtitel auswerten, weil die meisten Printtitel ja in Online-Archive und Datenbanken ihre Zeitungen und Magazine ablegen. Und inzwischen greifen wir auch auf dieselben Datenbanken zu und können auch Print-Publikationen, also Print-Only-Publikationen auszählen.
Wie offen seien denn Verlage und Zeitungen, um wirklich nachzuschauen, wie viele Frauen abgebildet werden in ihrer Berichterstattung? Ist die Hürde groß? Sie sagen mir, testen das jetzt und schauen, wie es bei uns in dem Bereich bestellt ist?
Ja, ich glaube schon, dass es eine gewisse Hürde gibt, weil es bringt natürlich mit sich so eine gewisse Transparenz und auch eine gewisse Unsicherheit, ja, was passiert noch mit den Zahlen, wenn nur in einem Wirtschaftsmedium rauskommt, wir berichten zu 85% nur über Männer, was ja eigentlich nicht die echten Zahlen sein in der Wirtschaft, sie sind ja ein bisschen ausgeglichener, nicht ausgeglichener, aber ein bisschen höher sind sie schon. Und dem gibt es eigentlich schon oft viel Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Aber es kommt oft auch aus den Redaktionen Unterstützung, sagen wir mal ein bisschen unter der Chefebene, weil viele junge Leute und junge Journalistinnen und Journalisten vor allem sagen, wir wollen eigentlich mehr Daten über unsere Arbeit, wir wollen automatisiert besser analysieren können, was wir machen und wie unsere Arbeit auch, was wir da eigentlich aussenden mit unseren Produkten, oder? Und in dem Sinn, ja, ich würde sagen, es gibt eine gewisse Skepsis am Anfang, aber noch einige Calls sind viele überzeugt.
Mit 85% sprichst du ja im Grunde die Zahlen, glaube ich, an, die die Handelszeitung selber betreffen. Ist natürlich schon eine Hausnummer, so erzählt sie Herren. Jetzt weiß man ja, dass im Wirtschaftsbereich natürlich Führungskräfte und so weiter noch mehr Männer als Frauen drin sein. Was sagt es aber eigentlich aus, wenn man sagt, man hat nur 15% Frauen, man muss die Zahl ja mal von der anderen Seite beleuchten, die in der Berichterstattung vorkommen. Warum ist denn auch manchmal schwierig, Frauen für Berichte zu gewinnen?
Genau, es ist das Phänomen von dem Gender Visibility Gap, oder? Also so heißt, es gibt eigentlich mehr Frauen, als in den Medien abgebildet sein. Beispielsweise in Verwaltungsräten in der Schweiz ist der Anteil ungefähr 30-35%. In die Wirtschaftsmedien kämen leider 15% vor. Und dann gibt es den Gap, den man sich, wie beim Gender Pay Gap, irgendwie sagen viele, den kann man sich nicht so richtig erklären. Aber man kann ihn eigentlich erklären, weil er viel zu tun hat mit den Routinen von Journalisten, Journalistinnen im Alltag. Das kennt ja jeder Redaktor, jede Redaktorin, dass man oft die gleichen Leute, allem wieder online, dass man anleitet, dass man allem wieder auf die gleichen Netzwerke zurückgreift. Und dann gibt es auch andere Phänomene, beispielsweise, dass Expertinnen viel härter attackiert werden in sozialen Medien. Auf Facebook, auf Twitter, inzwischen X. Und das führt irgendwie dazu, dass sich viele Expertinnen auch zurückziehen aus der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass Medienunternehmen da eigentlich eine Verantwortung haben, gegenzusteuern und mit dem Ziel, ein möglichst realistisches Abbild zu schaffen, eigentlich den Gap cleaner zu machen. Nicht 50-50, war ja entsprechend nicht der Realität in gewissen Branchen, aber schon zum Beispiel im Sport, wenn es so und so viele Athletinnen gibt, warum kämen nur allein 10% Berichte über Athletinnen vor?
Also aus dem, was du gerade erzählt hast, Stefan, verstehe ich ja, dass Frauen dann sagen, nein, ich mache das Interview jetzt nicht, weil wenn das Thema ein bisschen heikel ist, dann kann ich wieder damit rechnen, dass ich eben in Online-Medien oder auf die Socials angegriffen wäre. Also wirklich solche Sachen führen dazu, ja, oder?
Genau, wir haben mit vielen Expertinnen auch geredet, wir haben ja Expertinnenlisten aufgebaut, wo wir versuchen, die Journalisten eigentlich auf dem Silbertablett die Expertinnen zu präsentieren mit Kontaktdaten, Telefonnummern. Und dann haben wir einige Expertinnen gefragt, warum gibt es eigentlich mehr Zurückhaltung, mehr Skepsis, mehr Zeit, bis es eine Zusage gibt, für ein Interview zu machen. Und sie hat eben viel damit zu tun, dass sie es auch, ich muss sagen, bei Kolleginnen, es geht nur in die Kommentare zu dem Artikel, gar nicht um meine Aussagen. Es geht um meine Frisur, es geht um meinen Körper, es geht um meine Kleidung. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass man solche Kommentare, die nichts mit der Aussage zu tun haben, sondern eigentlich allein mit dem Aussehen eigentlich gar nicht freischaltet, weil für mich sind sie eigentlich leid toxisch und führen eigentlich dazu, dass Frauen aus der Öffentlichkeit gedrängt werden.
Also für ein Moderieren einfach für die Beiträge dann auch einzutreten.
Ja, absolut moderieren. Und ich finde, muss man auch viel mehr automatisiert machen. Zum Beispiel, wir haben jetzt bei Ringier ein Tool, was die Toxicity von einem Online-Kommentar misst. Das heißt, wenn gewisse Wörter, gewisse sagen wir mal, Beleidigungen drin sind, dann wird der eigentlich gar nicht mehr freigeschaltet, weil man kann sich ja denken, dass wenn ein beleidigendes Wort in einem Kommentar drin ist, das wahrscheinlich inhaltlich nicht so viel.
Mach mal ein Beispiel für so ein Wort, da, was ja sicherlich erarbeitet, oder?
Ja, es sind zum Beispiel, also ich will jetzt da nicht so explizit werden, aber natürlich alles, was in Körper abwertet, alles, was einfach sagt, du passt nicht in das Outfit, wie kannst du dich eigentlich dazu, wie kannst du dir erlauben, das Outfit zu tragen, das sind einfach so Sachen, die eigentlich nicht gehen und ich finde, da müsste man eigentlich viel mehr moderieren und viel mehr ja, so ein bisschen ersteuern. Und ich finde auch in Südtiroler Medien, wenn man selbst so schaut, was so für Kommentare teilweise einfach stehen gelassen werden, ja, finde ich, ist eigentlich schon kritisch.
Also Stefan, du sprichst die Südtiroler Medien an. Ich weiß, dass du dich noch sehr interessierst für das, was daheim stattfindet. Auch um 20 Uhr, glaube ich, gibt es einen fixen Termin, wenn du es zeitlich schaffst. Jetzt bei deinem Podcast selber, den du ja schon eine längere Weile machst, denkst du das mit? Machst du wirklich, dass ich schaue, 30-35% soll vielleicht dort der Anteil an Frauen sein? Haltest du das selber hin?
Ja, ich glaube schon, weil es hat bei uns inzwischen in allen Redaktionen gibt es Equal Voice Arbeitsgruppen. Es gibt in allen Redaktionen Leute, die Equal Voice wirklich vorantreiben. Und so heißt, die Initiative ist eigentlich inzwischen so groß geworden und so von vielen Schultern getragen, dass man eigentlich schon auf das angesprochen wird. So heißt, wenn es auf einer Doppelseite in einer Sonntagszeitung in der Schweiz bei einer Straßenumfragelei Männer hat, gibt es eigentlich schon im Produktionsprozess kritische Fragen. Warum hast du eigentlich keine Frauen gefragt? Und das kritische Feedback kommt schon in der Redaktion, im Produktionsprozess und kommt nicht mehr als Shitstorm auf die Redaktion zu, wie es früher noch war.
Podcasts machen ist für dich ja also nicht neu. Upbeat heißt dein. Erzähl mal ein bisschen, was mit deinem Podcast auf sich hat.
Ja, Upbeat ist eigentlich gestartet in der großen Startup-Euphorie, so vor 3-4 Jahren, als eigentlich jeder gewählt hat, ein Startup gründen und weil es noch relativ leicht war, auch Geld für Startups und für seine Geschäftsidee zu kriegen. Und Upbeat hat die Welle in der Schweiz so ein bisschen begleitet und vor allem auf LinkedIn ist er noch auch sehr gut on-cam. Das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Ein Gründer, eine Gründerin erzählen in 3-4 Minuten auf Video, was ihre Business-Idee ist und im Podcast ungefähr 15-20 Minuten, was ihre Ups and Downs seien. Und inzwischen sind wir schon bei Folge 180. Du warst es selber, Podcast machen, ist auch viel Arbeit, viel Vorbereitung. Und jetzt sind wir in einer neuen Zeit in der Startup-Welt. Ich würde sagen, die Euphorie ist so ein bisschen verflogen. Es ist viel schwieriger inzwischen für Gründer und Gründerinnen, Geld aufzutreiben, Investoren zu finden und Investorinnen. Und wir sind momentan so ein bisschen beim Überlegen, wie können wir ein bisschen die gewandelte Stimmung in dem Podcast jetzt auch auffangen und wie kann man vielleicht die neue Realität ein bisschen abbilden. Also da läuft momentan so ein bisschen ein Überlegungsprozess.
Okay, dann werden wir vielleicht im Bälle einmal erfahren, wo die der hinführt. Du wirst den Sitz wahrscheinlich nicht verraten. Was interessierten die an die Startup-Gründerinnen und Gründer? Was, wenn man sich mit einem Thema so intensiv beschäftigt, 180 Folgen habe ich auch genommen. Ich kann mir vorstellen, da nimmt man das ein oder andere mit von den Persönlichkeiten, oder?
Ja, ich glaube, das Interessanteste ist eigentlich die unglaubliche Motivation und eigentlich, was ich bei fast keinem Gründer und keiner Gründerin erlebt habe, ist eigentlich so Zynismus. Also, dass man so ein bisschen müde ist vom Ganzen, dass man keine Lust mehr hat, dass man keine Motivation aufbringt. Sie haben die eigentlich alle nicht. Die brennen eigentlich alle für etwas, was noch extrem klein ist, wo sie oft gleich die Idee haben und vielleicht ein, zwei Kunden. Und es gibt ja einige Beispiele von den Startups, die ich porträtiert habe, die wirklich inzwischen groß geworden sind. Das ist eine ganz kleine Minderheit, muss man auch sagen. Aber es gibt sie. Und wenn ich mir überlege, dass so ein Startup was ist, Spesenwesen, also das Tracking von Spesen und Ausgaben von Firmen, revolutioniert hat, Yokoi heißt es, und was aus der Schweiz heraus eigentlich Europa erobert hat, muss man sagen, ja, die Erfolgsquote ist sehr klein, aber wenn es noch klappt, dann machen die wirklich einen Unterschied.
Journalisten seien sie allem gewöhnt, dass sie in die anderen Leute die Fragen stellen können. Wie ist das für die jetzt auf der anderen Seite zu sitzen? Südstern Connect. Die Podcast-Reihe erzählt von Südsternen in der Welt. Vielen Dank für die Unterstützung. Stiftung Südtiroler Sparkasse. Journalisten seien sie allem gewöhnt, dass sie in die anderen Leute die Fragen stellen können. Wie ist das für die jetzt auf der anderen Seite zu sitzen?
Ja, sehr interessant, vor allem weil es einen Anlass gibt so zur Selbstreflexion. Und ich muss auch sagen, Wir haben ja schon öfter Interviews geführt, dass sie oft danach oder davor stellt man sich selber so ein bisschen Fragen und reflektiert, was gefragt worden ist, und das hält so ein bisschen nach. Also in dem Sinn finde ich es eigentlich sehr interessant.
Stefan, warst du allem schon jemand, der gern geschrieben hat? Ich meine, jetzt ein Teil studiert deine Arbeit ja, glaube ich, 50% auch. Du bist jetzt nicht nur mehr Journalist, nur unter Anführungszeichen, sondern auch Medienmanager. Hast ja davor ein bisschen erklärt von Equal Voice, wo du jetzt stark drin bist. Aber es fängt ja meistens an mit dem Schreiben. Mhm. War das etwas, was dich schon Oberschulzeit oder so begleitet hat?
Ja, ich war eigentlich allem lesebegeistert zuerst und nur schreibbegeistert. Und ich muss sagen, ich habe in der Oberschule in Bruneck extrem viel Lehrer gehabt und Lehrerinnen, die das wirklich gefördert haben. Also muss ich echt sagen, ich habe ein Theaterstück geschrieben in der Oberschulzeit, mit dem wir noch sogar auf Ungarn-Tournee gekannt haben, gehen durchs Schulamt irgendwie vermittelt. Also ich muss schon sagen, die Förderung, was damals eigentlich passiert ist mit der Theatergruppe, mit den Deutschlehrern, was wirklich das nicht gleich als Job gesehen haben, sondern wirklich eine Entwicklung begleitet haben und auch extrem kritisches Feedback gegeben haben und konstruktives Feedback, muss ich schon sagen, das war eigentlich von Anfang an sehr fördernd, ja.
Was war das für ein Thema, das Theaterstück?
Das war eigentlich so eine romantische Liebesgeschichte im Teenager-Umfeld. Es war eigentlich eine unglückliche Liebe, was da beschrieben worden ist. Und es ist inspiriert worden von einem Klassiker, der mir jetzt schon wieder entfallen ist. Jedenfalls, das war ein super Erlebnis, die eigenen Worte in einem Bühnenstück und in einer, ich meine, da hängt ja so viel damit zusammen, das Bühnenbild, die Kostüme, die vielen Aufführungen, also das war eigentlich wie so ein Wow-Erlebnis und vor allem auch die Tour nach Ungarn, also das war für mich eigentlich die erste weitere Reise und das war eigentlich extrem spannend.
Also eine Coming-of-Age-Geschichte wahrscheinlich, genau. Nach einem Klassiker inspiriert. Und ich glaube, es hat dich so sehr inspiriert, oder Stefan, dass du dir sogar, bevor du Journalist geworden bist, eigentlich noch gekannt hast, einen anderen Beruf vorstellen, oder?
Ja, genau. Ich habe mich beworben als Schauspieler in verschiedenen Schauspielschulen in Wien und München. Leider völlig erfolglos und bin nie eine Runde weitergekommen. Und ich habe die Niederlage sozusagen als Wink des Schicksals entgegengenommen und dann gesagt, okay, bleibt echt vielleicht beim Schreiben und beim Schriftlichen.
Du bist noch zu den Zollen gekommen, also zu der Wirtschaft. Wie ist denn das gegangen? Also Schreiben ist eins und bei der Wirtschaft zu landen ist noch mal was anderes. Mhm. Zufall?
Ja, ich habe mich noch beworben nach die Schauspielschulen bei den Journalistenschulen und damals war es ja eigentlich so ein Weg, der total beliebt war, um in Journalismus einzusteigen. Und außerdem habe ich mich an 4, 5 Schulen beworben, bis es geklappt hat, an der Axel Springer Schule in Berlin. Und das ist eigentlich die Journalisten- und Journalistinnen-Schule, die praktisch in Nachwuchs für einen Verlag ausbildet. Und zusammen wird in der Ausbildung so ein bisschen sortiert nach Ressorts. Also man fokussiert sich auf Sport, Promis, Wirtschaft, Politik. Und ich bin eigentlich so ein bisschen zurückgekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also bin so ein bisschen in ihn gestolpert. Es war gerade frei, die Schiene. Da waren eigentlich noch viele Jobs zu haben. Und habe ich mir das ein bisschen angeeignet. Aber ich habe jetzt vorher nicht einen extremen Bezug gehabt zu dem ganzen Wirtschaftsthema.
Weil man am Ende die Wirtschaftsthemen ja auch anhand von den Menschen erzählen kann, wie genau. In jedem anderen Ressort auch, oder? Was macht denn für dich eine Geschichte aus, dass sie gut ist und dass sie dich selber auch interessiert?
Ich glaube, es läuft allem über einen Menschen und wenn jemand bereit ist, ein Interviewpartner oder jemand, der porträtiert wird in der Reportage, bereit ist, sich irgendwo wirklich zu öffnen und seine Kurven und Höhen und Tiefen so ein bisschen transparent zu machen, dann wäre es eigentlich interessant. Und wenn es gelingt, sozusagen das bis zum Leser zu bringen, weil oft ist das Problem, ein Interviewpartner gibt uns total viele coole Zitate, aber er streicht sie nur alle aus seinem Freigabeprozess. Aber wenn es gelingt, das sozusagen bis zum Leser und Leserin zu retten, dann ist eigentlich schon ein Erfolg. Und ich finde auch, die Person, die man porträtiert, muss eigentlich gar nicht so extrem glücklich mit dem Porträt sein, sondern oft ist es ja so, dass Leute erst Jahre später sagen, ja, eigentlich war das Porträt, obwohl es ein bisschen andere Akzente gesetzt hat, war es schon das, was mich eigentlich bewegt hat. Oder sowas, das muss nicht allem... Es muss nicht allem so zum totalen Wohlgefallen des Interviewpartners sein, finde ich.
Man muss nicht allem von allen geliebt werden, absolut, oder? Ich glaube, ja, etwas, was Journalisten lernen müssen, aber manchmal schwierig ist. Wie erklärst du dir das? Das erleben ja viele Journalisten, dass sie in einem total guten Gespräch sein, mit Leuten in einem offenen Gespräch, und eben danach kommt der Freigabeprozess und davor mal sind die ganzen guten Zitate weg. Ist das, dass man sich danach erst bewusst wird, dass man sich exponiert? Traut man sich nicht mehr? Zu welchem Schluss bist du da für die Cam?
Ich glaube, dass der ganze Prozess vom Interview, vom Porträtiert werden für die meisten Menschen, die das EZ professionell tieren, wie Politiker, Politikerinnen, ungewöhnlich ist. Und in einem ungewöhnlichen Setting geht man erstmal auf die vorsichtige Schiene und probiert ja nichts falsch zu machen und wird nur so zu Kontrollfreak. Und es gibt natürlich auch in den letzten Jahren so ein bisschen die Tendenz von Firmen und auch Institutionen, dass sie extrem genau kontrollieren wollen, was über sie berichtet wird, was über sie publiziert wird, wer für sie spricht. Die PR-Branche ist ja so exponentiell gewachsen im Vergleich zum Journalismus, der ja eher geschrumpft ist. Und so heißt, da gibt es inzwischen so ein bisschen ein Ungleichgewicht. So heißt, gewisse Manager wollen eigentlich was sagen, aber werden nur von ihren PR-Berater zurückgepfiffen. Und als Journalist muss man halt so ein bisschen die Balance finden, weil ganz verzichten kann man natürlich auch nicht auf die Expertise.
Es wird eher mal sein, dass ein Bericht nicht erscheint, ja, oder zumindest ein Interview. Das Porträt gibt ja andere Freiheiten, mhm, oder? Da kannst du ja beschreibend sehr viel machen. Als Journalist triffst du ja die unterschiedlichsten Menschen und auch sehr interessante Menschen. Jetzt machst du das ja schon einige Jahre. Gibt es Leute, die wirklich nachhaltig auch beeindruckt haben oder die dir einfach als Persönlichkeiten im Kopf geblieben sind?
Ja, also wenn ich ganz in den Anfang von meiner journalistischen Karriere zurückdenke, weil ich in Wien war und für eine Reihe Sender Bozen damals noch so Kulturinterviews gemacht habe. Ich muss schon sagen, da waren so Charakterköpfe, die für mich total spannend eigentlich waren. Zum Beispiel Friederike Mayröcker, die Lyrikerin, was mich in so einem Wiener Kaffeehaus empfangen hat. Und ich bin so hin spaziert, total also ich war mit dem, mir war das gar nicht so bekannt, das Kaffeehaus mit einem Intellektuellen jetzt über das Thema reden, aber zuerst mal den Melange trinken und ewig warten, bis das Interview anfangen darf. Also es sind alles so Erlebnisse, die eigentlich ohne im Kopf bleiben. Genauso, wenn man plötzlich der Letzte ist, der ein Interview mit jemandem geführt hat, wie mit Wendelin Schmidt-Dengler, der damals in Wien bekannter Kritiker war, Literaturkritiker, Germanistikprofessor, eigentlich eine recht bekannte Persönlichkeit, und der noch kurz nach dem Interview verstorben ist. Und dann plötzlich merkt man, wow, das war jetzt das letzte Gespräch, und ist man dem eigentlich gerecht geworden, dass das Interview jetzt sozusagen sein letztes war. Also sowas, es gibt ganz viele verschiedene Situationen, die speziell sein in dem Beruf, und der ist aber, was es aber extrem spannend macht.
Ja, das sind prägende Erlebnisse, von denen du da erzählst. Stefan, du hast schon mit einer Kollegin zusammen das Projekt Equal Voice jetzt auch aufgeschrieben und in ein Buch gepackt, was vor kurzem erschienen ist. Warum war dir das wichtig, das Projekt auch noch einmal sozusagen als Handout herauszubringen?
Ja, genau. Jetzt ist das Buch erschienen, Equal Voice Mindset, wo wir eigentlich die ganzen Erfahrungen von den letzten 4 Jahren sammeln. Und wir haben eigentlich, das Problem war oft so ein bisschen, wir sind von Redaktion zu Redaktion gekommen und haben allen wieder das Gleiche erklärt und haben in dem Sportressort wieder die gleichen Erfahrungen geteilt wie im anderen und haben vor die Layouter die gleichen Best-Practice-Beispiele gezeigt wie vor die anderen Layouter. Und dann haben wir gesagt, okay, sammeln wir einfach mal für 12 Ressorts von Politik, Wirtschaft, Kultur bis zur Promi-Berichterstattung die Best-Practice-Beispiele, die 3 wichtigsten Probleme eben im Umgang mit dem Gender Visibility Gap. Und sammeln wir es auch für 10 Rollen im Newsroom, also vom Chefredakteur bis zum demjenigen, der den Text redigiert, demjenigen, der was weiß ich, die App programmiert. Und sammeln wir mal alle Erfahrungen, alle Learnings. Und jetzt liegt das Buch vor. Wir haben es vor wenigen Tagen in Zürich vorgestellt und wir gehen jetzt auf so eine kleine Buchtour und probieren eigentlich das so ein bisschen in die akademische Welt zu bringen, in die Journalistenschulen und eben das Konzept von dem Gender Visibility Gap wirklich so ein bisschen breiter bekannt zu machen. Und ich muss sagen, das Buch hat da eigentlich einen tollen Effekt, weil, soll ich sagen, wenn ob man es in einem Buch gedruckt ist, hat es plötzlich so eine gewisse Wirkung, die ja vorher dem mir nicht so bewusst war, aber viele Leute sagen, okay, wohl, jetzt lese ich das einmal, jetzt vertiefe ich mich in das, es strahlt eine gewisse Seriosität aus und in dem Sinn sind die ersten Feedbacks eigentlich total positiv und jetzt hoffen wir, dass wir nicht völlig untergehen im Weihnachtsgeschäft. Das ist ja eigentlich die härteste Zeit, ein Buch zu lancieren, aber im nächsten Jahr werden wir da sicher noch mal Gas geben.
Stefan, du vorher schon von Lyrik, ich habe es gesagt, ein Theaterstück geschrieben, jetzt ist das natürlich ein Sachbuch, ein sehr informatives Buch. Ein bisschen habe ich dich schon kennengelernt. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass du irgendwann einmal einen Roman oder ein Buch mit zumindest romanhafter Züge verfassen kannst. Und ich glaube, wenn da einmal ein Thema begegnen würde, dann kannst du das auch vorstellen, was über Südtirol zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich verfolge ja Alben, wenn ich da bin, was ist neu erschienen in die Südtiroler Verlage, was schreiben die Südtiroler Autorinnen und Autoren. Und ich bin eigentlich allem überrascht, welche Vielfalt und welche Themen in so einem kleinen Land allem wieder gefunden werden und wie viel aus der Geschichte und Gesellschaftspolitik und Kultur eigentlich jedes Jahr neu auserkimmt. Und eben, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann bin ich da sicher auch dabei.
Du kommst ja, wie gesagt, mit der Arbeit viel herum, wirst jetzt auch in der nächsten Zukunft stark im Osten unterwegs sein, wo du mit Equal Voice in Redaktionen gehst. Nichtsdestotrotz kommst du ja allem wieder nach Südtirol. Wie stark ist deine Verbindung zu da? Nennst du das noch Heimat?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, wenn man da landet in Potsdam, ist schon ein anderes Gefühl, als wenn ich jetzt irgendwo anders lande. Und meine ganze Familie ist da, meine Patentochter, meine ganzen Freunde. Also ich bin eigentlich schon auch noch sehr eingebunden. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass es die Konstante gibt über die ganzen Jahre hinweg. Und ich finde, Südtirol inspiriert einen ja auch in viele Orten, eben durch das, was publiziert wird, durch die Medienlandschaft, durch viele Leute, die man auch trifft, außerhalb. Ich habe, weil ich mal nach San Francisco geflogen bin von Zürich, bin ich neben einem Gründer gesessen. Es war so eine Reise, wo Startups begleitet worden sind, die es versuchen zu schaffen im Silicon Valley. Dann haben wir angefangen, Englisch zu reden. Und dann hat er gesagt, ja, er kann auch Deutsch. Dann haben wir Deutsch geredet. Dann hat er gesagt, ja, ich höre da was aus, wir können Dialekt reden. Und dann plötzlich merkt, ah, ist ein Gründer aus St. Lorenzen, der jetzt sein Business an Witzig. Apple gekannt hat, verkauft, also eine total krasse Karriere gemacht hat. Und so heißt, man läuft sich halt wieder über den Weg.
Kann ich mir jetzt irgendwie, stelle ich mir das jetzt sehr humorvoll vor, wie zwei Südtiroler, die nebenbei noch Busche sein, nebeneinander sitzen und erst noch längerem Englisch reden, draufkommen. Hast du je mit den Gedanken gespielt, nochmal zurückzukommen? Ist das etwas, was du dir für irgendwann vielleicht einmal aufgeschoben hast oder steht es eigentlich außer Frage?
Vielleicht jetzt nicht in den nächsten Jahren, aber grundsätzlich darf ich es nicht ausschließen, mal mehr Zeit dort zu verbringen. Eben heutzutage ist es ja ein bisschen flexibler geworden mit Homeoffice und Remote Work. Und ich muss sagen, ich nutze das eigentlich schon auch oft, dass ich oft eine längere Zeit von da arbeite. Und inzwischen sind es ja fast alle meiner Kollegen, dass sie dadurch, dass es eben die Flexibilität gibt, die zwar momentan wieder ein bisschen zurückgeschraubt wird und wieder mehr Büropräsenzpflicht eingefordert wird, aber zumindest die letzten Jahre ist mir es gelungen, eben wieder längere Phasen von da aus zu arbeiten.
Wie schätzen du die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in Südtirol für deine Berufssparte ein? Hast du überhaupt die Möglichkeit, die da so zu entwickeln, wie du das jetzt aktuell eben in der Schweiz kannst, bei Ringier?
Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, das Problem war eher, dass ich nicht im Register von den Journalisten in Italien eingetragen bin. Und ich glaube, das ist ja auch nur eine Hürde, die es gibt. Das heißt, wenn du in dem Album nicht drin bist, hast du eigentlich keinen Zugang zu dem Beruf. Das heißt, ich darf halt wahrscheinlich gar nicht als Journalist arbeiten in Südtirol. Oder muss halt den Prozess durchlaufen, bis man da eingetragen wird. Ich finde, es ist so ein bisschen eine Hürde, die es vielleicht ein bisschen schwieriger macht. Aber grundsätzlich, ja, wie gesagt, ich verfolge es eigentlich relativ viel und es entsteht ja eigentlich ständig was Neues in Südtirol im Medienbereich, von Online-Portalen bis zu Podcasts, die ja viel hoch. Und ich glaube, man kann viel machen und es wird auch viel gemacht. Also es sind eigentlich viele inspirierende Sachen.
Also für irgendwann, oder du, da findest du etwas ganz Neues mit der ganzen Startup-Erfahrung, die du jetzt vielleicht ein bisschen für die anderen mitgenommen hast. Ist, wenn man irgendwo anders ist, wie da, wo man herkommt, nachher kommt man manchmal nicht drum herum, einmal Vergleiche anzustellen. Passiert dir das manchmal, so Themen, große Themen, die wir ja in Südtirol jetzt letzthin auch gehabt haben, Mobilität oder Wohnraum, Nachhaltigkeit, also wir haben sie ja alle noch. Seien das so Sachen, wo du manchmal vergleichst, wie es in Zürich ist, wie es in der Schweiz ist und wie es da ist?
Ja, ich glaube, viele Probleme sind in ganz Europa. Eben wenn ich daran denke, in Berlin, die Wohnungsthematik ist wahrscheinlich noch schwieriger wie in Südtirol. In Zürich ist Wohnen auch nicht gerade günstig. Beim Thema Mobilität, ich bin ja eigentlich ein Fan vom Flughafen. Das darf man heutzutage eigentlich nicht mehr so laut sagen, aber ich finde, der Flughafen hat eigentlich schon einen Quantensprung mit sich gebracht, von der Erreichbarkeit, von der Verbindung und ja, eben das Netzwerk aus Südtirol heraus zu bilden. Also ja, es seien, ich glaube, viele Probleme ähneln sich und ja, es ist ja nicht so, dass im Ausland alles Gold ist, was glänzt.
Du sagst, man darf es gar nicht mehr sagen, dass man den Flughafen toll findet. Du meinst natürlich wegen Gründen wegen des Klimas, oder?
Ja, aber ich finde eben, also ich bin ja wirklich wahrscheinlich tausende Mal eben am Brenner getackelt und stecken geblieben an irgendwelchen Bahnübergängen in Franzensfeste und so weiter. Und von daher finde ich, ist der Flughafen für mich schon ist fast wie eine Befreiung, weil er es so einfach macht, aus so vielen Orten so schnell heimzukommen. Und ich glaube, das wird oft so ein bisschen unterschätzt, dass es eben schon ein Faktor ist, ob man in einer gewissen annehmbaren Zeit einfach heimkommt und nicht 9 Stunden im Zug sitzen muss. Also ich finde das oft so ein bisschen billig, wenn man so sagt, ja, es ist alles schrecklich, der Flughafen und ja, es seien sicher die Umweltfragen und so weiter und man kann kompensieren, aber ich finde die Vorteile, die der mit sich bringt, darf man auch mal darauf hinweisen.
Und die Diskussion muss man wahrscheinlich auch wieder vom breiteren Bereich
ja,
dann.
Also man soll es nicht übertreiben. Machen. Also ja, und jetzt habe ich beim Herfliegen gesehen, im Katalog war irgendwie ein Angebot, dass man vom Flughafen gleich mit dem Hubschrauber zu seinem Hotel geführt wird. Also finde ich, kann man jetzt auch sagen, okay, das schafft man vielleicht die Strecke auch noch. Aber eben, wenn jetzt Südtiroler und Südtirolerinnen von London nach Südtirol kämen innerhalb von 2 Stunden, ist ja eigentlich genial.
Und du, Stefan, bist immerhin zu Fuß vom Flughafen genau. Da in die Messe gekommen. Also das muss jetzt auch noch einmal genau. Erwähnt werden. Wenn du heimkommen ansprichst, heute kommst du ja heim, was wird denn so etwas von Ersten sein, was du tust, wenn du daheim bei der Haustür innen gehst? Gibt es noch etwas Gutes zu essen? Oder haut man sich einmal auf die Couch? Was ist genau. So eine erste Aktion?
Also erstmal ja die ganzen Südtiroler Essenshöhepunkte von Leberknödel bis Spinatknödel. Und dann gehe ich eigentlich relativ schnell Bruneck und kaufe mir Zeitungen. Und finde es eigentlich nur cool, dass es ganz viele gedruckte Zeitungen gibt, von eben Tageszeitung bis Dolomiten bis FF und Südtiroler Wirtschaftszeitung. Und dann nehme ich den Stapel und setze mich ins Café und blätter den durch. Und es ist eigentlich für mich also eine Art, anzukommen und mich so ein bisschen abzudaten, was läuft so.
Und auch eine sehr journalistische Eigenschaft, dass man im Grunde nie wirklich nicht genau. Arbeitet oder stimmt, also ja. Eben ständig auf der Suche nach Themen und nach Inspirationen ist. Stefan, ich mache jetzt noch eine kurze Fragerunde mit dir und stelle ein paar ganz schnelle Fragen. Wofür bist du dankbar?
Gesundheit.
Welche Kindheitserinnerung hat dich besonders geprägt?
Ein Bergbauernhof in der, wie sagt man, Vertikale, also am Hang.
Ich suche mir irgendwie ein Dialektwort genau. Dafür, oder? In einem von den letzten Podcasts haben wir erst gehört, dass der Dialekt zwar super toll ist, aber dass manchmal Wörter fallen, um gewisse, also ein Bergbauernhof in der Vertikale, das ist gut.
Abschüssigkeit, oder?
Ja, wo du viel Zeit verbracht hast.
Ja, wo ich auch gewachsen bin.
Was ist das beste Buch, was du gelesen hast?
Sehr schwierig. Im letzten Monat, würde ich sagen, von Peter Sloterdijk, Zeilen und Tage, ist so eine Art Tagebuch, wo er eigentlich so seine Erlebnisse so lakonisch und kritisch aufschreibt.
Träumst du davon, etwas zitieren, wozu du dich aber nicht traust?
Nein.
Meer oder Berge?
Berge.
Auf welcher Webseite haltest du die online am längsten auf?
In Südtirol wahrscheinlich Stoll und ansonsten auf die ganzen Webseiten von Ringier und Axel Springer.
Also schon wieder Beruf.
Genau.
Was ist das Beste an deinem Beruf?
Kein Tag ist wie der andere und man muss eigentlich jeden Tag so ein bisschen gewinnen. Also man kann, jeder Tag kann eins so ein bisschen alles wegschwimmen und jeden Tag muss man es so ein bisschen zusammenhalten.
Ja, danke lieber Stefan dir für das interessante Gespräch und den die Zuhörerinnen und die Zuhörer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Danke, Lorena.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.